Nachdem wir vorhin ein sehr tiefes technisches Thema in der IT hatten, haben wir jetzt eine Spezialistin zur Agrarwirtschaft, oder wie kann ich das nennen, Agrarwirtschaft. Ich freue mich sehr, dass Hanna uns etwas erzählt über die Nitratauswaschung im Ackerland. Das ist ihre Dissertation, also sie kennt sich da wirklich gut aus. Und wie schon immer, die Leute, die im Stream zuschauen, können sehr, sehr gerne Fragen stellen im Chat. Den Link zum Chat findet ihr direkt unterhalb vom Stream. Also klickt da das Chat-Tab an und dann könnt ihr dort Fragen stellen. Ich werde Hanna dann am Ende diese Fragen weiterleiten. Und dann bleibt mir nur noch übrig, euch viel Spaß zu wünschen bei diesem Vortrag. Hanna, du hast die Bühne.
Danke vielmals. Genau, wie schon angekündigt, gibt es jetzt einen ziemlich thematischen Umbruch. Dieses vierjährige Projekt ist so naturwissenschaftlich zwischen der Agronomie und der Hydrogeologie angesiedelt. In meiner Doktorarbeit habe ich die Nitratauswaschung unter Ackerland untersucht. Nitrat, das werdet ihr später noch sehen, das ist einfach eine Form von Stickstoff, die aus dem Dünger stammt. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das Programm sah, weil eben, es gibt einen ziemlichen Bruch. Aber was ich heute nicht zeigen werde, ist meine ganzen R-Scripts. Ich habe wirklich versucht, das ein bisschen thematisch runterzubrechen. Ich weiß nicht, welches Vorwissen ihr habt. Die R-Scripts werde ich heute nicht zeigen, aber thematisch ist das im Hintergrund zumindest doch auch ein bisschen passend. Ich werde die Einführung zu diesem Thema ein bisschen ausführlicher gestalten. Ich weiß nicht genau, was ihr schon wisst, welchen Hintergrund ihr habt. Wenn es Fragen gibt, Verständnisfragen, dann meldet euch doch gleich in diesem Teil, dann kann ich diese klären. Für mich scheint alles sehr logisch. Grundsätzlich brauchen wir in der Landwirtschaft Stickstoffdünger, damit die Ernährungssicherheit gewährleistet ist. Wie ihr hier unten seht, habe ich einen Pointer? Nein, okay. Wie ihr links unten seht, brauchen die Pflanzen neben Regen und Sonne zur Photosynthese auch gewisse Nährstoffe. Und Stickstoff ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Nährstoff für die Pflanze. Das müssen wir also hinzugeben, weil ja mit der Pflanze und der Ernte auch immer Stickstoff entzogen wird. Diese Düngung, diese Stickstoffdüngung hat aber leider auch negative Konsequenzen, was man im rechten Bild sieht. Ein Teil dieses Stickstoffs gelangt nämlich nicht in die Pflanze und damit in unsere Nahrungsmittel, sondern wird in unsere Grundwasserleiter ausgewaschen, welches wir in der Schweiz als Trinkwasser verwenden. Das führt zu erhöhten Nitratgehalten in unserem Trinkwasser. Und auf dem nächsten Slide komme ich noch darauf zurück, warum wir das nicht unbedingt wünschen. Ihr seht vor allem im Mittelland, für diejenigen aus dem Ausland, die zuschauen, von ja, dort, wo die gelben und roten Punkte sind, also das ist nicht Gebirge, sondern das ist wirklich flaches Land, sehr geeignet für die Landwirtschaft und sehr ertragsreiche Böden. Dort haben wir eben Landwirtschaft und erhöhte Nitratwerte in unseren Grundwasserleitern. Warum kümmert uns das Nitrat im Grundwasser? Da unterscheide ich gerne zwischen zwei unterschiedlichen, komplett unterschiedlichen Gesichtspunkten. Das eine ist die menschliche Gesundheit. Und wenn man da ein bisschen googelt, dann kommt schnell der Begriff Blue Baby Syndrome. Das ist aber bei uns nicht so relevant. Es ist so, dass Nitrat in unserem Kreislauf an die Stellen andocken kann, wo sonst Sauerstoff andocken würde. Das ist dann also, diese Rezeptoren sind blockiert, wenn man sehr viel Nitrat isst oder trinkt. Und das wurde vor allem in Babys beobachtet, die nicht gestillt wurden, sondern die eine Formula bekommen, aufgelöst in Trinkwasser, verunreinigtem Trinkwasser. Und da sie dann einen Sauerstoffmangel erlitten, bekamen sie einen blauen Kopf, eine blaue Haut. Aber das ist wirklich nur bei sehr, sehr hohen Nitratwerten der Fall. Also bei uns in der Schweiz ist das kein Risiko. Was aber vermutet wird und worauf viel Forschung hindeutet, ist, dass das Krebsrisiko gerade von Darm-Magen-Krebs bereits bei leicht erhöhten Nitratkonzentrationen im Trinkwasser erhöht ist, wenn man das jahrelang in diesen Konzentrationen zu sich nimmt. Und deshalb haben wir einen Grenzwert für unseren Trinkwasser in der Schweiz, der liegt bei 40 Milligramm pro Liter. Ich bin da nicht sicher, ich glaube in Deutschland ist er bei 50. Das hat irgendwie mit einer Berechnungsmethode zu tun. Genau, das ist quasi der erste gesetzliche Grenzwert. Wir haben auch einen zweiten gesetzlichen Grenzwert, der sich nicht auf die menschliche Gesundheit bezieht und das Trinkwasser, sondern auf das Grundwasser an sich. Und der liegt in der Schweiz bei 25 Milligramm Nitrat pro Liter. Wenn ihr die Schweiz anschaut, dort rot hinterlegt, dann seht ihr, oder ihr wisst wahrscheinlich auch, wir liegen zu oberst an sehr vielen, sehr wichtigen und sehr großen Flüssen in Europa. Und wir sind vertraglich dazu verpflichtet, dass wenn das Wasser über die Grenze fließt, das einem bestimmten qualitativen Anspruch genügt. Wenn wir also zu viel Nitrat über die Grenze schicken, haben alle anderen unten dran auch ein Problem. Was passiert, wenn das eben nicht den ganzen Fluss entlang gemacht wird, sehen wir in der Nordsee, das ist die Küste dort vor Holland, wo eben dieses Problem besteht, dass zu viel Stickstoff in die Nordsee gelangt. Das führt zu einem Artensterben, das bringt quasi das ganze Ökosystem durcheinander, weil all diese Pflanzen und Tierarten, die sind eigentlich, die brauchen einen tiefen Stickstofflevel und wir bringen viel zu viel Stickstoff eben in diese Nordsee, führt zu Artensterben. Und das wollen wir sicher nicht. Wir haben also zwei gesetzliche Grenzwerte in der Schweiz. Wenn es jetzt in einem Gebiet sichtbar wird, dass diese 25 Milligramm pro Liter überschritten werden, dann ist der zuständige Kanton dazu verpflichtet, Maßnahmen einzuleiten, um das Grundwasser wieder sauber zu machen. Das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist auch in Deutschland so. Das ist eigentlich in ganz Europa ein Problem und auch in vielen Teilen von Nordamerika. Man muss aber sagen, dass eigentlich fast alle staatlichen, kantonalen Programme bis jetzt die Ziele komplett verfehlen. Das ist auch der Fall in meinem Untersuchungsgebiet. Das ist das GOI im Kanton Solothurn. Ich stehe hier im Jura und blicke nach Süden. Wir haben dort hinten das Kernkraftwerk Gösgen und davor Olten. Hier seht ihr die Autobahn, die dort hinten nach Luzern abbiegt. Und wenn schön Wetter wäre, würde man hier die Alpen sehen. Und hier ist also dieses Tal, wo 20.000 Leute leben und die auch mit dem lokalen Trinkwasser versorgt werden. Nochmals, in Deutschland läuft diese Trinkwasserversorgung teilweise etwas anders ab. Da wird das Wasser über sehr weite Distanzen transportiert, gerade im Raum München. Bei uns in der Schweiz ist das eigentlich nicht so, dass wirklich das Trinkwasser sehr lokal gewonnen wird. Es ist ein Tal mit sehr fruchtbaren Böden, weshalb auch sehr viel Landwirtschaft betrieben wird und sehr erfolgreich Landwirtschaft betrieben wird. Und jetzt müsst ihr euch eine dritte Ebene vorstellen. Grundwasser ist immer so ein bisschen, man sieht es nicht, wo ist das? Also wenn ihr euch eine 20 Meter dicke Erdschicht ganz vereinfacht vorstellt, dann kommt danach so eine Kies-Erdschicht und dort ist das Grundwasser gespeichert. Das heißt, es ist wirklich nochmal 20 Meter und erst dann kommt das Grundwasser. In anderen Regionen kommt das viel weiter oben. Aber hier ist es recht tief unten. Es ist auch ein sehr mächtiger Grundwasserleiter, also da kann man eigentlich sehr viel Trinkwasser daraus produzieren. Wir haben aber das Problem, dass dieses Trinkwasser eben mit Nitrat belastet ist. Ich zeige euch hier rechts die Werte aus vier Pumpstationen, die dort auch mit Punkten eingezeichnet sind. Dort wird seit den 90er Jahren die Nitratkonzentration gemessen und ihr seht, in 3 von 4 gezeigten Pumpwerken ist wirklich dieser Grenzwert von 25, wo der Kanton aktiv werden muss, überschritten. Kleine Erklärung, warum das der Fall nicht ist bei Moos, dieser blauen Linie, knapp über 10. Wir haben die Jurakette, also da, wo ich jetzt draufstehe im Bild, ist dort nördlich. Dort wird wenig Landwirtschaft betrieben und dieses Wasser kommt jetzt quasi von Norden her in diesen Grundwasserleiter im Tal rein und verdünnt dieses Wasser. Leider im Rest des Grundwasserleiters ist dies nicht der Fall. Dort wird sehr wenig verdünnt. Wir haben keinen Fluss in diesem Tal. Die Aare verläuft nördlich im Seitental. Wir haben die Dünnen, das ist so ein, ja, ich würde sagen, fast schon ein Kanal mit zu wenig Wasser für die Verdünnung. Wir haben natürlich ein bisschen Regenwasser, das versickert, aber sind suboptimale Konditionen jetzt aus geologischer Sicht in diesem Tal. Genau. Wie ich schon gesagt habe, ab 25 Milligramm Nitrat pro Liter muss der Kanton aktiv werden. Der Kanton hat das in den 90er Jahren gesehen, dass da ein Problem existiert. Und im Jahr 2000, bei diesem Strich, hat man ein Projekt begonnen, in Zusammenarbeit mit vielen Landwirten, um eben diese Nitratkonzentration zu senken. In den ersten 4-5 Jahren hat man gedacht, yes, die Konzentration sinkt, alles in Ordnung. Leider, langfristig, kann man sagen, zumindest steigt die Konzentration nicht mehr, also Teilgewinn, aber sie sinkt auch nicht. Und deshalb wurde auch mein Doktoratsprojekt gestartet, 2017, um herauszufinden, was ist da los? Was passiert, warum sehen wir das nicht? Die Landwirte geben sich wirklich extreme Mühe. Für den Kanton ist es finanziell aufwendig, weil alles, was die Landwirte machen, muss finanziell kompensiert werden. Und der Kanton hat natürlich auch ein Interesse daran zu schauen, lohnt sich das? Und ich werde auf meinem letzten Slide darauf zurückkommen, warum wir das nicht sehen. Ich mache jetzt 2 kleine Kontextslides, weil ich eben nicht genau weiß, was ihr für einen Hintergrund habt. Ich denke, nicht alle kennen den Stickstoffkreislauf. Gut, genau. Ich verstehe auch zu wenig von reiner Informatik. Das ist der Stickstoffkreislauf. Nicht ganz einfach und ich werde auch nicht auf jedes Detail eingehen. Grundsätzlich, Stickstoff tritt in der Umwelt in verschiedenen Formen auf. Ihr habt eben unter dieses Nitrat, NO3-, es kann auch aber Nitrit sein, Ammonium und so weiter. Das ist grundsätzlich ein natürlicher Zyklus, aber wir verändern ihn halt anthropogen. Also wir haben oben die Düngung, man kann mit synthetischen Düngern düngen. Ich nenne das Dünger aus dem Sack. Das sind so weiße Kügelchen, die eben synthetisch hergestellt werden mit dem Haber-Bosch-Prozess. Man muss dazu sagen, diese Produktion findet eigentlich immer in der Nähe statt, wo es irgendwie gerade viel Erdgas gibt, Erdöl, weil dieser Haber-Bosch-Prozess ist wahnsinnig energieintensiv. Der nimmt den Stickstoff aus der Luft und bringt das in eine Form, wie es nachher die Pflanze verwenden kann, also weit weg von klimaneutral. Es gibt auch die organische Düngung, das ist Kompost, Mist, Gülle. Genau. Die synthetischen Formen, Ammonium und Nitrat, die sind direkt für die Pflanze verfügbar, hat den Vorteil, man kann untersuchen oder ausrechnen, wann braucht meine Pflanze wie viel und was. Und die Pflanze kann das ziemlich direkt aufnehmen. Bei der organischen Düngung funktioniert das nicht so. Deshalb habe ich dort auch diese organische Substanz so ein bisschen in einer Blackbox gezeichnet. Diese organischen Substanzen enthalten extrem komplexe und vielfältige Stickstoffverbindungen, die wir auch gar nicht alle so gut kennen und schon gar nicht verstehen. Wir haben so ein bisschen Richtwerte, wann wir wie viel organischen Dünger geben sollten, müssen, aber das kann die Pflanze nicht direkt so gebrauchen, eben weil das extrem komplexe Moleküle sind. Genau, aus diesem Blackbox organischen Material kann aber durch Mineralisierung durchaus etwas entstehen, was die Pflanze dann gebrauchen kann. Das hängt von diversen Faktoren ab, sagen wir mal einfach Zeit. Dann gibt es Ammonium, das ist positiv geladen und am Ende, das sind Umwandlungen durch Bakterien und andere Mikroben, gibt es Nitrat. Das Problem mit Nitrat ist, dass es negativ geladen ist. Die Tonplättchen, die sehr in hohen Mengen in unserem Boden vorkommen, sind ebenfalls negativ geladen. Das heißt, der Boden stößt quasi dieses Nitrat ab. Das Ammonium bleibt kleben, aber das Nitrat kann durch die Bodenschicht in unser Grundwasser ausgewaschen werden. Eine weitere Form von Stickstoff, die ihr sicher kennt, ich habe es nämlich heute auch schon gerochen, ist Ammoniak. Und das ist auch Teil von diesem Zyklus mit Volatilization, gibt es diese Ammoniakverbindungen, die eben auch Teil dieses Stickstoffzyklus sind, aber ich werde heute nicht über diese sprechen. Kontext 2 und Frage für euch, damit es ein bisschen interaktiver wird. Ich weiß nicht, ob ihr aus der Wirtschaft das Donut-Modell kennt. Ist vielleicht den einen oder anderen ein Begriff. Das ist so etwas Ähnliches. Das ist so ein Modell, das in Schweden entwickelt wurde, vor 12 Jahren ungefähr. Ich finde das ein recht cooles Modell und ich finde auch, die Leute wissen noch ein bisschen zu wenig darüber. Grundsätzlich wurde unser ganzes Ökosystem in, ich glaube, 9 Teile aufgeteilt. Und jetzt, wenn wir uns in diesem grünen Teil befinden, pro Teil Ökosystem, dann ist noch alles gut, dieses Ökosystem funktioniert. Und je weiter wir nach außen kommen, desto mehr haben wir Menschen halt dieses Ökosystem verändert. So verändert, dass es kritisch wird und wir die natürlichen planetaren Grenzen nicht mehr einhalten. Wir haben die Klimakrise ganz oben, die sicher allen ein Begriff ist. Also da sind wir schon auch im roten Bereich, noch nicht so schlimm. Wir haben Süßwasserverbrauch, da wird unterschieden zwischen grün und blau. Blau ist das Wasser, das wir so trinken, sehen in Flüssen. Und grün ist das Wasser zum Beispiel, das die Pflanzen brauchen, das über Transpiration ausgeschieden wird oder auch von den Bäumen aufgesogen wird. Wir haben Ozonabbau in der Stratosphäre, die Aerosolbelastung, die ist momentan noch nicht bewertet, kommt aber noch. Versauerung der Ozeane, wir haben Stickstoff- und Phosphorkreislauf. Was ich sehr spannend finde, ist die Einbringung neuartiger Substanzen und Organismen. Das fand ich auch so einen sehr abstrakten Begriff. Was euch vielleicht mehr hilft, ist Pestizide, genetisch modifizierte Organismen oder sonst Plastikpartikel, das ist auch neuartig und das ist auch nicht natürlich und da muss man eben auch bewerten, wie das dann das Ökosystem beeinflusst. Wandel in der Landnutzung, Biosphäre, das sind die neuen. Und jetzt meine Frage an euch, einfach kurz als Auflockerung. In welche planetare Grenzen spielt die Nitratauswaschung rein? Michi?
Versauerung der Ozeane, weil es die Flüsse auch transportiert wird.
Kann, wenn das noch umgewandelt wird, das Nitrat, ich würde sagen, eher ein kleiner Einfluss, aber kann, ja. Gerade über Ammoniak und so weiter. Weitere Ideen? Ja?
So recht offensichtlich scheint der Stickstoffkreislauf.
Genau. Also wir haben hier den Stickstoffkreislauf und ihr seht, das ist so ziemlich der größte rote Balken, den wir haben. Da sind wir komplett eigentlich aus den planetaren Grenzen raus. weitere einfach Ideen.
Ja. Vielleicht die Einbringung neuartiger Substanzen oder Organismen?
Kann. Ich werde es heute nicht erwähnen, aber es gibt Substanzen, die diese Kaskade Ammoniumnitrit zu Nitrat wie blockieren. Die kann man den Dünger beimischen. Und dann wird das Ammonium nicht so schnell in Nitrat umgewandelt. Ich habe das getestet. Ich werde heute nicht darüber reden. Genau, aber das wäre so eine neuartige Substanz. Dort hinten war noch eine Meldung. Nicht mehr. Ist das eine Hand?
Alle, die da sind.
Alle? Ja. Also, Unversehrtheit der Biosphäre. Ich habe euch gesagt, also, wenn wir zu viel Stickstoff haben in der Nordsee, dann gibt es ein Durcheinander dort, die Diversität geht nach unten. Klimakrise würde ich sagen, direkt eher nicht. Verbrauch Süßwasser, es geht um unser Trinkwasser, also dort das Blaue, genau, sehe ich auch so ein bisschen betroffen. Also ihr seht, schon nur um das zu bewerten, muss man extrem viele Faktoren eigentlich so mit einbeziehen. Also wenn ich jetzt Wandel in der Landnutzung bewerten müsste, muss ich auch irgendwie alle anderen Themen schon bedenken. Das ein bisschen als Kontext. Ich zeige euch jetzt sehr kurz, wie man Nitratauswaschung messen kann. Es hat mehr Dinge auf den Folien, als dass ich erzähle. Wenn das jemanden interessiert, gerne am Anschluss noch fragen. Aber ich denke, es sind, glaube ich, keine Techniker oder so oder andere Postdocs im Publikum, die das machen wollen und sonst gerne auf mich zukommen. Zuerst einmal, wo habe ich das gemacht? Ich habe mit 8 Landwirten direkt zusammengearbeitet, die mir Felder zur Verfügung gestellt haben. Grundsätzlich haben sie diese Felder einfach ganz normal weiter bewirtschaftet. Also ich habe mit ihnen geschaut, wie düngt ihr normalerweise, wann düngt ihr, in welcher Form. Macht das bitte einfach mal weiter im ersten Jahr. Und im zweiten und dritten Untersuchungsjahr habe ich die Hälfte der Felder aufgeteilt in 3 Streifen. Das ist N für, ich sage dem neutral, dort hat der Landwirt weiter einfach so gemacht, was er sonst auch machen würde. Ich benutze wirklich im Moment nur die männliche Form, weil es waren nur Männer. Falls das jemanden stört, es war so. M1 und M2, Measure 1 und Measure 2, dort haben wir geschaut, dass wir die Stickstoffmenge reduzieren oder dass wir eine andere Stickstoffart wählen, die eventuell die Auswaschung vermindert. Wenn ihr jetzt die Fruchtfolge anschaut, ich weiß nicht, wie viele von euch sich mit Fruchtfolgen beschäftigen. Ich erkläre das jetzt einfach kurz. Für mich ist es so ganz klar, aber ich habe gemerkt, mit meinen Studenten an der Uni, die haben keine Ahnung, wann ein Mais geerntet wird. Grundsätzlich in dieser Region hat man so 2 bis 3 Jahre Kunstwiese. In Deutschland ist es wieder ein anderer Begriff, das heißt nicht Kunstwiese, aber der Begriff fällt mir gerade nicht ein. Wiese, wo man 4 bis 5 Mal mäht pro Jahr und dann Gülle drauf tut und das ist für die Kühe. 2 bis 3 Jahre und dann wird im April ungefähr diese Wiese umgebrochen oder ein Pestizid appliziert, damit diese Wiese kaputt geht. Dann wird der Mais gesät, der Mais wird noch im gleichen Jahr, im Oktober, geerntet. Dann wird direkt ein Wintergetreide gesät, noch im Spätherbst. Das wächst dann etwa so hoch, bedeckt im Idealfall den Boden über den Winter und wächst dann einfach im Frühling weiter, bis es im Juli geerntet wird. Das ist in meinem Fall oft Weizen, Winterweizen. Nach dem Winterweizen fängt das Ganze wieder von vorne an, man macht dann wieder Wiese. Je nach Landwirt kann das aber auch ein Raps sein oder Raps und nochmals ein Getreide. Das kommt ein bisschen auf den Landwirten an und auf die Marktsituation. Genau. Was ihr vielleicht euch merken könnt, ist so die Reihenfolge Kunstwiese, Mais, Getreide. Das ist eigentlich das Wichtige. Jetzt, wie misst man Auswaschung? Das ist nicht ganz so einfach. Es gibt verschiedene Arten. Einfach hier kurz drei. Ich habe noch eine vierte, aber auf die gehe ich heute nicht ein. Sind die erste Methode sind SIA, selbstintegrierende Akkumulatoren. Da fahre ich mit dem, kann ich nicht zu den Landwirten. Das ist viel zu kompliziert. Ich habe so in den ersten Wochen einfach gesagt, ja, das sind Plastikteller, die wir im Boden vergraben. Habe dann wenige Tage danach gemerkt, das Ding hat nichts mit einem Plastikteller zu tun. Es ist mehr so eine Konservenbüchse, die mit Sand gefüllt ist und einem Granulat, einem sehr spezifischen Granulat. Diese Büchse stellt man in den Boden unter die Wurzeln, deshalb mussten wir so Löcher graben, zur Freude der Landwirte. Die Büchse stellt man unter den Boden, eben unter die Wurzeln, und das Wasser fließt durch die Büchse durch, aber das Nitrat bleibt an diesem Granulat kleben. Und nach einem Jahr haben wir die Büchsen wieder ausgegraben, die nächsten reingestellt, ins Labor gebracht und das Nitrat desorbiert. Dann wussten wir, wie viel ist da durchgeflossen pro Büchse und auch pro Fläche. Ich nenne das weiter Plastikteller, ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Das zweite ist, man nimmt einfach Bodenproben. Ich bringe die Bodenprobe ins Labor und desorbiere dort auch den Stickstoff von diesen Bodenpartikeln. Das war recht aufwendig, wir haben das zweimal pro Jahr gemacht und nicht nur auf meinen 11 Feldern, sondern pro Mal in 20. Und deshalb hatten wir so ein kleines Maschinchen, dass das ziemlich schnell nehmen kann, weil wir brauchten 12 Bodenproben auf 90 cm pro Streifen. Das ist ziemlich viel und wir haben das mal von Hand versucht und nach einem halben Tag abgebrochen. Das dritte sind Saugkerzen. Ich habe jetzt leider keine hier, weil ich habe alle kaputt gemacht beim Ausgraben. Ihr habt hier oben so ein Bild. Das ist so eine Keramikplatte am Ende und dann so wie ein fester Schlauch mit einer Leitung dahinter. Und die haben wir auch dort in den Boden reingegraben, so mit einem Winkel, damit diese Keramikplatte auch unter die Wurzeln gelangt. Dann haben wir die Leitungen verlegt, auch zur großen Freude der Landwirte, den ganzen Ding aufgegraben. Die Leitungen verlegt, damit wir am Ende des Feldes so einen Schacht einbauen konnten mit Flaschen und die Leitungen gingen pro Saugkerze zu einer Flasche. Wir haben dort mit einer Pumpe und Autobatterien ein ständiges Vakuum angelegt und dann wurde quasi das Bodenwasser aus dem Feld an meinen Feldrand gesogen, wenn die Pumpe funktionierte, was auch nicht immer der Fall war. Und so konnte ich einmal pro Monat zu diesen Flaschen diese leeren zuschrauben und dann eigentlich auch im Labor auf Nitrat analysieren mit einer Ionenanalyse. Warum am Feldrand? Ich wollte ja, dass mein Landwirt alles genau gleich macht. Wenn ich jetzt mitten im Feld eine Installation habe, muss er mit einem Traktor immer da irgendwie herumfahren und das ist nicht mehr so, wie er es ohne mich machen würde. Das hat wirklich Auswirkungen auf Verdichtung, wo kann er welchen Dünger platzieren, etc. Deshalb haben wir halt aufgegraben und wieder zugeschüttet. Jetzt zu den Resultaten. Das sind jetzt zuerst einmal einfach die Bodenproben. Wie schon gesagt, wir haben im Herbst und im Frühling Bodenproben genommen. Die Balken sind die Herbstproben und die Diamante sind die Frühlingsproben. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir immer im Frühling weniger Stickstoff haben als im Herbst. Das haben wir auch so erwartet. Warum? Eventuell nimmt die Pflanze nach der Herbstbodenprobe noch ein bisschen Stickstoff auf. Das kann sein, vor allem weil es in meinen Untersuchungsjahren recht warm war im Herbst. Aber wenn ihr euch vorstellt, im Winter Die Pflanze wächst nicht, nimmt also nicht große Mengen an Stickstoff auf. Gleichzeitig ist der Boden weniger bedeckt als jetzt im Sommer. Es regnet vielleicht auch mehr und dann kann wirklich dieser Stickstoff im Boden ausgewaschen werden. In meinem Fall war das 70% im Schnitt vom Bodenstickstoff, der wirklich im Winter verloren ging. Das sieht man auch sehr schön in meinen Saugkerzendaten, also dieser Keramikplatte mit der Leitung zum Feldrand und diesen Flaschen. Ich habe diese Flaschen monatlich geleert, habe also ziemlich zeitlich hoch aufgelöste Daten. Ihr seht jetzt mit einer Linie diese Nitratkonzentration und dort ist auch eigentlich immer im Winter schnellt diese Konzentration in die Höhe. Passt also ziemlich gut zusammen. Im Sommer hingegen hatte ich teilweise nicht einmal Wasser in den Flaschen, weil die Pflanze, gerade Mais zum Beispiel, hat das ganze Wasser aufgenommen für das Wachstum. Sie verdunstet das. Es regnet auch nicht viel. Es verdunstet auch sonst mehr. Also bleibt nichts mehr für meine Flaschen. Heißt aber auch, es gibt dann keine oder nur sehr geringe Auswaschung in den Grundwasserleitern. Was auch spannend war, ist, dass ich in meinen Saugkerzendaten gesehen habe, dass wir immer während Getreide eben im Winter eine extreme Auswaschung hatten. Ihr seht dort oben, im obersten Blatt, ist das der Peak bei 500, der Grenzwert ist 25. Und unten auch ist so der Peak bei knapp 200. Und da haben wir uns gefragt, warum unter Getreide, das kriegt gar nicht so viel Dünger im Herbst vorher. Das wird erst im Frühling richtig gedüngt. Irgendetwas ist da noch, was wir nicht verstehen. Ich komme gleich dazu. Weil das sind jetzt meine Plastikteller. Ich erkläre kurz diese Grafik. Wir haben in 3 Jahren gemessen, zumindest während meinem Projekt, der unterste Teil vom Balken, das ist das erste Jahr. Der mittlere Teil des Balkens das zweite Jahr und der dritte, oberste Teil ist dann das dritte Jahr. Weil ich wollte wissen, über 3 Jahre, wie viel geht da verloren. Das ist so ja, knapp eine Fruchtfolge. Die Farben sind die Kulturen, die während meiner Messung auf dem Feld waren. Und ihr seht auch da, Blau ist wahnsinnig hoch, das ist das Getreide. Also immer unter Getreide sehen wir eine extreme Auswaschung. Was wir auch sehen ist, das war ein bisschen dumm für meine Auswertung, im ersten Jahr, wenn ich noch gar keine Maßnahme mit den Bauern implementiert hatte, also da wird genau das Gleiche gemacht, das Gleiche gedüngt, haben wir schon extreme Unterschiede in der Auswaschung. Und das ist schlicht das natürliche System, die natürliche Bodenheterogenität. Ist aber wirklich dumm für meine statistische Analyse. Und teilweise war das dann wirklich genauso umgekehrt wie in dem Streifen, wo wir die höchste Reduktion an Dünger machen wollten, da hatten wir irgendwie die höchste Auswaschung. Mega blöd, statistisch ist es so, ich kann es nicht ändern. Wir müssen mit dem leben. Was wir auch sehen konnten, ist, dass wenn wir die Maßnahme umgesetzt haben, hat das leider nicht unbedingt den Effekt, den ich wollte. Also weniger Dünger habe ich erwartet, okay, weniger Auswaschung. Kann man sagen, ja, zum Beispiel hier unter Mais, ja, ist weniger. Kann man auch hier sagen, unter Mais und unter Getreide ist ein bisschen weniger, aber eben nicht so viel, wie ich Dünger reduziert habe. Da passiert schlicht gar nichts, weil das war nur irgendwie dort, wenn ich keine Maßnahme habe, geringer. Und in 2 Fällen war meine Auswaschung höher, je mehr ich den Dünger zurückfuhr. Blöd. Warum? Komme ich gleich drauf. Was ich auch gesehen habe, die mittlere Auswaschung, und das ist jetzt komplett egal, ob ich meine Maßnahmenstreifen mit reinrechne oder nicht, die liegt bei 71 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr. Das kann man umwandeln mit ein paar Annahmen, damit die Einheiten wieder mit meiner Gesetzgebung übereinstimmen. Diese 25 Milligramm pro Liter, die ich euch gesagt habe, das ist 3-mal das gesetzliche Limit. Meine Schlussfolgerung, die Maßnahmen, die heutzutage umgesetzt werden, obwohl die Landwirte sich extrem Mühe geben, sind einfach schlicht ungenügend. Und jetzt komme ich zu meiner Diskussion. Wir haben gesehen, seit dem Jahr 2000 gibt es da ein Projekt zusammen mit den Landwirten, die sich Mühe geben. Es passiert nichts, also ja, zumindest steigt die Konzentration nicht mehr, aber sie sinkt auch nicht. Ich habe die größte Auswaschung unter Getreide, obwohl das Getreide im Herbst nicht oder nur sehr wenig gedüngt wurde, kann ich mir auch nicht so erklären. Und meine Maßnahmen scheinen nicht zu funktionieren. Politisch ungeschickt. Ich habe eine Erklärung dafür, und das ist das Konzept des Vermächtnisses, auf Englisch the legacy. Und ich habe zwei unterschiedliche Vermächtnisse. Das eine kann man sich noch ziemlich gut vorstellen. Das ist sehr physikalisch basiert, das hydrologische Vermächtnis oder Gedächtnis. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine Maßnahme auf der Bodenoberfläche. Jetzt habe ich euch am Anfang gesagt, unser Trinkwasserleiter ist in 20 Meter Tiefe. Das heißt, das Signal von meiner Maßnahme muss zuerst in 20 Meter Tiefe transportiert werden. Meine Pumpstation liegt mehrere hundert Meter bis mehrere Kilometer entfernt von meinem Feld. Das heißt, mein Trinkwasser, nachdem es vertikal transportiert wurde, muss auch noch horizontal transportiert werden. Das braucht Zeit. Und das wurde abgeklärt in diesem Projekt, bevor ich begonnen habe. Und in diesem Gebiet ist das hydrologische Gedächtnis 20 bis 25 Jahre. Das heißt, das, was wir im Jahr 2020 sehen, ist das Signal von den Maßnahmen aus dem Jahr 2000. Politisch und auch für die Motivation der Landwirte ist das extrem schwierig zu erklären. Aber kann man noch nachvollziehen. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Vermächtnis, was wir so zu Beginn des Projekts ja, so ein bisschen gewusst haben, aber die Bedeutung war uns nicht sehr klar. Und das ist das biogeochemische Gedächtnis, das sich mit dem hydrologischen überlagert. Ich habe euch den Stickstoffkreislauf gezeigt, mit einem Grund, weil der eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Wir haben oben wieder die Düngung und so wie wir es jetzt im Moment verstehen, sehr vereinfacht, sagen wir, wir machen was in diese Blackbox rein, ein Stickstoffmolekül, und dann am Ende dieser Box springt ein Stickstoffmolekül irgendwie raus. Was in der Mitte passiert, verstehen wir nicht wirklich. Das braucht auch Zeit. Und in der Literatur und auch von meiner Co-Doktorandin wurde diese Zeit geschätzt. Das sind nicht Jahre, das sind Jahrzehnte, bis dieser Stickstoffkreislauf reagiert. Das heißt, ein Landwirt muss ziemlich lange reduzieren mit dem Dünger, bis man unten irgendwas sieht. Und wie schon gesagt, das überlagert sich mit dem hydrologischen Vermächtnis, was es nicht einfacher macht für Modellierungen oder Prognosen. Dieses Rausspringen am Ende, das ist eben diese Mineralisierung zu Ammonium und dann Nitrat. Und das verstehen wir noch nicht gut. Wird aber in Folgeprojekten noch genauer untersucht. Es erklärt auch, warum meine Maßnahmen nicht funktionieren. Ich habe 3 Jahre Projekt. Mit Jahren bis Jahrzehnten Verzögerung kann ich schlicht in 3 Jahren diese Effekte nicht sehen. Es erklärt eben auch, warum hier noch nicht wirklich etwas passiert. Wir sind zu früh, wir können physikalisch und chemisch noch keinen Effekt sehen. Es erklärt auch, warum ich die höchste Auswaschung unter Getreide habe. Ich zeige diese Tabelle jetzt nicht in groß, stehen viele Zahlen drin, ihr müsst mir das jetzt einfach glauben, dass Kunstwiese den größten Anteil an Gesamtstickstoff erhält. Also da wird geschnitten 4 bis 5 Mal pro Jahr in diesem Gebiet, in den Berggebieten ist es ein bisschen weniger, geschnitten, Gülle drauf. wächst. Geschnitten, Gülle drauf, wächst. Und das akkumuliert, während die Wiese da drauf steht, ist das stabil, ein stabiles System sozusagen. Und dann wird der Boden umgedreht oder irgendwie bewirtschaftet, es gibt eine Änderung, es kommt Mais. Mais ist eigentlich gut, weil das nimmt ziemlich viel Stickstoff aus dem System raus, stickstoffintensive Pflanze, aber es reicht nicht. Und dann kommt der Winter, also im Frühling wird das behandelt, diese Kunstwiese beendet, Mais wächst während dem Jahr und dann kommt der Winter danach, wo zufälligerweise jetzt halt in unserem System Getreide draufsteht. Das Getreide hat nichts eigentlich direkt mit dem zu tun, kann aber nicht so viel Stickstoff aufnehmen. Und der ganze Stickstoff, der oder ein großer Teil des Stickstoffs, das während der Kunstwiese appliziert wurde, geht unten raus. Also wieder eine Verzögerung, die schwierig zu erklären ist. Was macht man? Das sind Fragen, die noch nicht gelöst sind. Genau, das wäre das Ende meines Vortrages. Ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen habt oder ob ihr Lust auf eine kleine Diskussion habt, was es jetzt politisch, sozial, naturwissenschaftlich bedeutet. Ich bin offen für alles oder ob ihr eine Pause braucht. Genau.
Erstmal danke.
Gibt es Fragen hier im Raum? Wenn ihr Fragen im Chat habt, dann bitte schreibt ihr auch in Chat. Ja, es gibt eine Frage da hinten. Ich gebe kurz das Mikrofon nach hinten.
Die Stickstoffverbindungen, also Nitrate, die spielen ja nicht nur eine Rolle für die Pflanzen, die auf dem Erdboden wachsen, sondern auch für die Pflanzen, die jetzt in den Seen und so wachsen. Und das hat ja dann auch wieder einen Einfluss auf den ökologischen Kreislauf dort. Habt ihr da auch diese Effekte, die gleichen Effekte jetzt irgendwie auf die Fische, auf die Algen und so weiter? Oder wie sieht es da aus? Ist das ein komplett anderes Thema?
Ist ein anderes Thema. Ich habe es nicht untersucht, aber eigentlich haben wir so ein Beispiel mit dem Hallwilersee, Baldeckersee, was da passiert. Die waren in den 60er Jahren komplett überdüngt. Das hat zur Folge, dass das Algenwachstum wahnsinnig beschleunigt wird. Die Algen sterben irgendeinmal ab und sinken. Und der Abbau dieser Algen braucht wahnsinnig viel Sauerstoff. Der Sauerstoff fehlt im ganzen See, Fische sterben. Das passiert, wenn man Seen überdüngt. Es hat nicht nur mit Stickstoff zu tun, eigentlich mehr auch noch mit Phosphor. Weil extrem hohe Phosphor- und eben auch Stickstoffmengen in unsere Seen gelangt sind. Gerade in diese Seen zwischen Luzern und Aargau, wo eben auch intensiv Landwirtschaft betrieben wurde und wo viele Menschen leben. Dieses Problem besteht bis heute immer noch, aber in viel geringerem Maße. Man hat da auch ein bisschen unterschätzt, wie lange das System braucht, um auf Maßnahmen zu reagieren. Zwei Maßnahmen haben zu einer massiven Verbesserung, aus meiner Sicht, diese zwei Maßnahmen beigetragen. Erstens Kläranlagen, weil vorher ging ja alles einfach raus. Also Gülle eigentlich den Fluss runter. Und zweitens, in der Schweiz seit den 90er Jahren haben wir Direktzahlungssysteme und auch die Swiss-Bilanz. Also ein Landwirt kann heutzutage nicht mehr einfach irgendwas auf sein Feld schmeißen, sonst werden Direktzahlungen gestrichen, sondern diese Bilanz musste bis zu diesem Jahr plus minus, also plus 10% aufgehen. Er muss dem Kanton deklarieren, was hat er eingekauft, wie viele Kühe, wie viel Gülle gibt das und so weiter und wie viel habe ich ausgebracht. Also diese zwei Sachen haben den Status von den Seen schon extrem verbessert. Es reicht noch nicht. Wir haben diese Probleme in der Nordsee.
Ist es denkbar, dass es überhaupt Maßnahmen gibt, die einen kurzfristigen Effekt erzielen können? Oder ist alles jetzt irgendwie um Jahre, Jahrzehnte verzögert und die Bauern haben gar keine Chance zu agieren?
Ja, ich denke, das ist genau der Fall. Also kurzfristig eben im Sinne von 2 bis 3 Jahren. Nein, wir müssen mit den natürlichen Systemen so arbeiten, wie sie sind. Ich sehe keine Möglichkeit, diese so zu ändern. Wie willst du einen physikalischen Transport horizontal oder vertikal ändern? Das geht nicht.
Besten Dank von meiner Seite.
Danke vielmals. Weitere Fragen?
Ja. Noch eine weitere Frage. Da der Stream jetzt wieder da ist, falls die im Stream zuschauen, das nicht gehört haben, ihr könnt Fragen gerne in den Chat schreiben. Aber jetzt erstmal eine Frage aus dem Raum.
Also du hast jetzt hier 3 Jahre und du konntest keine Korrelenz feststellen. Mhm. Gibt es Datensätze, wo das gut zeigen, also wo sie das über 20 Jahre gemacht haben und sie dann sehen, wo sie das dann beobachten konnten, diesen Effekt? Also gibt es von der Schweiz oder von Amerika oder so einen guten Datensatz, der das auch zeigt?
Ja. also jetzt, soweit ich weiß, ist dieser Datensatz nicht für Stickstoff spezifisch so ausgewertet, aber für Kohlenstoff. Und das ist der DOC-Versuch vom Fiebel in Frick. Dort haben sie wirklich, ich weiß nicht wie viele Jahre, also wirklich einen langen Datensatz. Auch dort, die Publikation kam gerade raus, ist eigentlich die Schlussfolgerung jetzt bezüglich dem Kohlenstoffkreislauf. Der reagiert wahnsinnig langsam, jetzt verglichen mit so menschlichen Generationen.
Eine Frage hier vorne.
Du meintest ja, dass gewisse Verzögerungen schon vorher bekannt waren. Mhm. Warum hast du dich dann für diesen Versuchsaufbau entschieden, der nur 3 Jahre geht? Oder gäbe es keine Alternative dazu?
Für ein Doktorat gibt es keine Alternative, weil ich will nicht 30 Jahre doktorieren. Aber selbstverständlich wird dieses Projekt fortgeführt. Ich bin jetzt halt nicht mehr Teil davon, aber ein Teil meines Monitorings wird fortgeführt. Zumindest ein Landwirt, soweit ich weiß, ist immer noch daran oder arbeitet immer noch mit der Forschungsgruppe zusammen. Ich werde von außen weiterverfolgen, was passiert genau. Aber mein Teilprojekt ist somit abgeschlossen. Aber ich denke, es ist auch dringend, dass man eben das so lange untersucht, also vielleicht mal für 20 Jahre.
Wir haben eine Frage jetzt im Chat,
ja?
Von Träumer, die sagt, danke für den Vortrag.
Bitte.
Was wären dann konkrete Handlungsvorschläge aus deiner Sicht, auch für mich als Konsument?
Das wollte ich eigentlich als Diskussion aufwerfen. Also ich bin politisch aktiv, aber ich versuche immer sehr gut zu trennen zwischen meiner Wissenschaft und meinem politischen Aktivismus. Aber ich zeige sonst mal die Zusatzfolie, die ich habe. Das ist unser Agrarsystem, sehr vereinfacht dargestellt. Oben die Tierhaltung, unten die Böden und den Pflanzenbau, also den Ackerbau, den ich ja untersucht habe. Und in der dritten Bubble haben wir eben so die Nahrung, den Konsum, was schließlich auch ein Konsument beeinflussen kann. Ihr seht dort links oben den Futterimport bei 32.000 Tonnen Stickstoff pro Jahr. Ihr seht die Auswaschung, 34.000 Tonnen Stickstoff pro Jahr. Aus meiner politischen Sicht, das ist wirklich politisch, das ist sehr weit auch von meiner wissenschaftlichen Forschung entfernt, streichen. Wenn wir den Futterimport streichen, die Tierhaltung reduzieren, weniger Fleisch essen, wird die Auswaschung zwar nicht bei null sein, aber zumindest können wir die Böden für Pflanzen nutzen, die wir direkt essen können. Dort kann jeder ansetzen. Fleischkonsum runter. Wenn ihr vielleicht mal im Sommer schaut, was wo wächst, also alles, was Gras ist und alles, was Mais ist und ein Teil vom Getreide, das ist für Tiere, das ist nicht für Menschen.
Besten Dank. Gleich noch eine Frage, oder?
Danke auch für den Vortrag. Ich habe noch eine Frage, mit welchen Bauern haben ihr zusammen geschafft? Also solche, die einen konventionellen Betrieb haben oder Bio, macht es überhaupt einen Unterschied? Mhm.
Zu deinem ersten Teil der Frage war ursprünglich, dass die Idee, dass wir Hälfte Bioflächen haben und die Hälfte konventionell, hat leider nicht geklappt, schlicht weil es im ganzen Tal zwei Biobauern gibt. Und einer davon war, glaube ich, noch in der Umstellungsphase. Das heißt, es war ein bisschen heikel, wissenschaftlich da schon Untersuchungen zu machen. Diese Idee haben wir nach einem halben Jahr gestrichen. Deshalb waren meine Bauern konventionell. Wir vermuten, das kann man mit meinem Datensatz nicht ganz so beweisen, aber es deutet darauf hin, dass drei Flächen waren Bio, genau, in einem anderen Datensatz. Diese Daten weisen darauf hin, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, ob du Bio oder konventionell wirtschaftest, sondern wie viel Stickstoff schmeißt du auf dein Feld. Und dass Biobauern weniger Stickstoff Gesamtstickstoff auf ihr Feld auftragen, stimmt nicht. Da wird gleich viel bis in einem von meinen Fällen noch viel mehr Stickstoff aufgetragen. Ich würde nicht sagen, dass bezüglich Auswaschung Bio besser ist. Bezüglich Auswaschung. Nitratauswaschung. Pestizidauswaschung ist dann noch einmal ein anderes Thema, das ich heute auch nicht gezeigt habe.
Eine Frage von mir dann noch. Ja. Gibt es Lebensmittel, also du hast jetzt schon den Fleischkonsum angebracht, aber gibt es so Lebensmittel oder Kategorien, wo die Nitratauswaschung eben weniger oder wo weniger Nitrat dann am Ende im Wasserage
ist? Bezüglich Lebensmittel ist die Diskussion eigentlich vielfach eine ganz andere. Wenn man so Nitrat-Lebensmittel googelt, dann kommt vielfach so Salat. Weil gerade so salatartige Lebensmittel enthalten von Natur aus viel Nitrat und dann kommt auch die Diskussion auf, ist das gesund, wenn ich so viel Salat esse? Also wenn du Auswaschung, Lebensmittel, Nitrat googelst, wirst du nicht auf mein Thema direkt kommen. Wie ich schon gesagt habe, Tierprodukte, einfach weil während der Produktion von einem tierischen Nahrungsmittel sehr viel Verluste entstehen. Ich sage immer so, ja 80-90%, genau, geht schon mal in die Umwelt. Was ein dritter Teil von meinem Projekt war, aber ich finde das sehr heikel, das als Konsumentenberatung so quasi zu formulieren, ist Gemüse. Es ist so, im Gemüseanbau haben wir einfach die warme Periode, bei uns die Sommerperiode, und in dieser Periode wird dreimal angebaut. Also vielleicht zuerst ein Salat, dann nochmals ein Salat und dann, keine Ahnung, Karotten. Ich hoffe nicht für diese Reihenfolge. Und diese Gemüse brauchen sehr hohe Stickstoffmengen, damit sie schön wachsen. Heißt auch, dass die Auswaschung unter Gemüseflächen wahnsinnig hoch ist. Im Winter wird auf Gemüseflächen vielfach auch nichts angebaut. Anscheinend diese Krümelstruktur ist sehr beliebt, wenn nichts steht im Winter. Einige Bauern machen jetzt auch so eine Zwischenkultur. Genau, also Gemüse ist mit einer sehr hohen Auswaschung verbunden, hängt aber auch, und das kann als Konsument, vielleicht als Konsument ein wichtiger Hinweis sein, mit unseren viel zu hohen Erwartungen an ein Gemüse zusammen. Es muss billig sein, es darf keine Nacki oder so haben, es muss immer gleich groß sein und das ist nicht so in der Natur. Heißt für einen Landwirten, die Rübe sind reif, die Hälfte davon sieht aber nicht so aus, wie sie sollten, wird gleich nicht mal geerntet, sondern gleich zerstört auf dem Feld, die Stickstoffmenge bleibt auf dem Feld. Oh, sie haben ein paar Pünktchen, kann ich nicht verkaufen, unters Feld. Oh, der Markt ist übersättigt, an dieser Woche, mein Gemüse ist drauf, reif, der Markt kann das nicht aufnehmen, wird gleich wieder untergemacht. Das heißt, dort könnte man, ich würde jetzt nicht sagen, weniger Gemüse essen, weil das hat einen gesundheitlichen Aspekt, aber vielleicht toleranter sein gegenüber Gemüse, was jetzt halt nicht standardmäßig aussieht.
Noch Fragen oder Anregungen aus dem Raum? Noch eine letzte Frage von mir.
Ja.
Jetzt haben wir sehr viel über den individuellen Konsum geredet. Was sind deine Forderungen an die Politik? Was kann die Gesellschaft hier tun?
Oh, ist wieder sehr persönlich. Erstens, mehr Geld sprechen für die Forschung ganz generell. Jetzt eben gerade in meinem Projekt hat es mega viele offene Fragen. Ich habe hier noch so einen Pfeil, den ich vielleicht noch kurz erwähne. Das ist Abwasser. Eigentlich haben wir ja genug Stickstoff durch uns Menschen. Er geht nur in der Kläranlage in die Luft. Bei Phosphor wird jetzt in der Kläranlage wirklich schon recht weit versucht, diesen Phosphor rückzugewinnen und wieder zu verkaufen als Dünger. Aber irgendwie bei Stickstoff fehlen mir diese konkreten Projekte noch ein bisschen. Also quasi Abfallprodukt wieder zu einem wertvollen Produkt zu Dünger. Umwandeln. Und sonst, was ich sehe, sind Fehlanreize in unserem Agrarsystem. Da kann man sehr lange darüber diskutieren. Es wird auch sehr lange im National- und Ständerat darüber diskutiert, also Jahre. Ich finde gerade, also warum kriegen Werbefirmen Subventionen, wenn sie Geld für Werbung für Fleisch machen? Das wird subventioniert in der Schweiz, Fleischwerbung. Warum? Sehe ich jetzt nicht. Warum kriegt ein Landwirt keine Subventionen, wenn er Hafer anbaut? Aber wenn er Kühe hat, schon. Sprich, in der Schweiz wird praktisch kein Hafer angebaut. Wir müssen den ganzen Hafer mit diesem Trend für die Hafermilch eigentlich importieren. Finde ich, macht keinen Sinn. Also es gibt sicher Fehlanreize in unserem Subventionssystem. Im internationalen Kontext kann man dieses Subventionssystem dann noch einmal stark kritisieren von anderen Gesichtspunkten. Genau, und da auch wieder, WählerInnen haben die Wahl, wenn sie wählen in der Schweiz. Da kann man auch stark beeinflussen. Lobbyarbeit öffentlich machen, wer kriegt wie viel Geld, das ist sehr unsichtbar in der Schweiz. Also ich nenne es immer so ein bisschen Korruption, aber so ein bisschen akzeptierte Korruption. Milch- und Fleischlobby und auch die Agrarlobby insgesamt ist wahnsinnig stark im Hintergrund. Die Umweltlobby nicht, hat also nicht viele Gelder. Auch da bin ich für mehr Transparenz.
Gut, dann ganz, ganz herzlichen Vortrag für diesen
Danke für die Einladung.
Für diesen spannenden Vortrag. Ich habe sehr viel gelernt, ich hoffe, ihr auch. Dann gerne nochmal eine Runde Applaus für Hanna. Und
danke sehr.
Und weiter geht's dann in einer Stunde.